Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 16. Wer ist der Teufel? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Ich bin heute wieder bei meinem guten Freund Knut. Moin.
Moin, Malte. Genau, mir gegenüber sitzt Malte, der sich wieder auf den Weg gemacht hat, damit wir uns hier treffen und uns unterhalten können.
Und wir sind beide etwas unausgeschlafen.
Ja.
Deswegen haben wir Kaffee vor uns und ich habe einen wunderschönen Becher, das müssen unsere Hörer wissen, mit einem Foto von dir drauf. Das ist herzanrührend.
Den habe ich vom Kindergarten geschenkt gekriegt.
Oh. Ja, hoffentlich hält er uns wach.
Sonst musst du auf das Bild gucken, dann erschrickt sich wieder. Und
nee, aber das ist irgendwie ein bisschen Realsatire auch. Aber wo ist dieses Foto entstanden?
Im Kindergarten.
Echt?
Im Kindergarten wirst du so fotografiert. Also die Kinder werden da fotografiert und dann gibt es so ein Pack.
Das sieht irgendwie aus wie der Täter aus dem Akte X.
Ey, ich wusste nicht, dass an dem Tag der Fototermin war. Oh, das ist ein nettes Foto von dir. Also, okay. Wir können das ja auf die Homepage stellen. Also, das ist jetzt Verleumdung.
Ja. Zurück zum Thema.
Ja, Malte hat sich schon versprochen und das Thema schon verraten. Wir haben Anfragen gekriegt.
Genau. Das Grundprinzip, wenn ihr zum ersten Mal reinschaltet bei den Tischgesprächen, ist, wir bekommen dankenswerte Fragen von unseren Hörern und wir versuchen, die irgendwie so zu beantworten. Auf dem Hintergrund von dem, was Martin Luther und andere Reformatoren mal entdeckt haben. Genau, auf dem Hintergrund der Bibel vor allem. Und jetzt haben wir ja heute eine Frage bekommen zum Thema der Teufel. Ich lese sie einfach mal vor. Die Frage lautet, wer oder was ist der Teufel genau? Ist das ein Mensch, der sich von Gott abgewandt hat? Stammt der Teufel von Gott? Und warum gibt es ihn? Welche Rolle spielt er in der Bibel und in Hinsicht auf Gottes Plan? Ist er vernichtbar? Soweit die Zuhörerfrage.
Und jetzt gucken Malte mich erwartungsvoll an, als ob ich jetzt alles
genau,
sagen
würde. Du kannst uns jetzt sagen, was Sache ist.
Genau, also es gibt in der Bibel Stellen, die was über den Teufel sagen.
Ja.
Ich finde, es gibt nicht so die Teufelslehre in der Bibel. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein wichtiger Punkt, über den man jetzt so genau Bescheid,
Paulus,
über den man belehrt wird.
Dass Paulus mal sagt, oh, ich setze mich mal hin und ich mache jetzt mal zwei Kapitel zum Thema, wer ist eigentlich der Teufel?
Genau.
Und dann mache ich
Also so viel Raum wird ihm gar nicht geboten. Was gesagt wird, ist, dass es ihn gibt. Und dass er gegen Gott und Gottes Plan versucht zu arbeiten, also dass er das versucht kaputt zu machen. Und wo er herkommt und diese Sachen wird gar nicht so ausführlich gesagt. Man kann einige dieser Fragen trotzdem beantworten. Also zum Beispiel die Frage, ist der Teufel ein Mensch? Würde ich verneinen. Der Teufel ist kein einzelner Mensch, sondern der Teufel ist eine Macht, die in der Bibel eben persönlich beschrieben wird. Es gibt diese Theorie, dass es vielleicht ein Engel ist, weil es manche Stellen gibt, die man so verstehen kann, nicht muss. Ich finde das sinnvoll. Also ich hänge dem auch an, aber es ist, kommt eher so nebenbei, sag ich mal so. Also zum Beispiel so eine bisschen auch verwunderliche Stelle ist, in Hiob ist das so, dass der Teufel am Anfang beschrieben wird als einer, der Zugang zum Thronsaal Gottes hat und der da immer kommt und versucht, Gott gegen seine Leute aufzubringen. Und der sagt hier, der Hiob, der ist dir doch nur so treu, weil du immer so nett zu ihm bist. Aber in Wirklichkeit, wenn du nicht nett zu ihm wärst, es geht ihm gar nicht um dich und so. Also und da ein Mensch nicht in den Thronsaal Gottes geht, also der Teufel ist eine Macht, eventuell ein Engel, das ist ein gefallener Engel, das ist so das Verbreitetste und auch kann man gut vertreten, finde ich.
Gibt es so Stellen in der Bibel, ich habe nochmal geguckt, am Ende der Offenbarung, wo es dann heißt, und der Teufel und seine Engel. Genau, dann könnte man so auf sowas kommen und es gibt irgendwie auch in ich glaube, Jesaja 13 oder 14 so einen etwas kryptischen Text, so über den Morgenstern, der dann runterfällt.
Genau,
aber das ist schon.
Also die traditionelle Theorie ist, dass der Teufel einer der obersten Engel war, der aus Hochmut sich gegen Gott aufgelehnt hat und dann abgefallen ist, sozusagen. Und es gibt Stellen, die das nahelegen, aber ich würde nicht sagen, dass es auch da ganz klar ist. Das ist der Bibel nicht so mega wichtig. Der Teufel ist aber, wie gesagt, kein Mensch. Was mir wichtig ist, der Teufel ist trotzdem Geschöpf. Also der Teufel ist von Gott geschaffen. Eventuell, wenn diese Theorie stimmt, eben nicht als Teufel, sondern als Engelswesen. Mhm. Es wird auch gesagt, dass der Teufel erscheinen kann wie ein Engel des Lichts, im Neuen Testament gesagt. Und das ist ziemlich klar, weil an anderer Stelle gesagt wird, dass alles, was es gibt, von Gott geschaffen wurde. Mhm. Also im Kolosserbrief zum Beispiel, dass alles von Gott, es gibt, nur Gott ist nicht geschaffen.
Mal zu verstehen, also das biblische Bild ist nicht, es gab von Anfang an zwei mächtige Götter, den guten Gott und den bösen Gott, und die kämpfen jetzt auf Augenhöhe miteinander um die Weltherrschaft.
Ja, genau. Also der Teufel ist nicht der böse Gott. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig, weil das ist...
Warum ist das wichtig?
Mir begegnet das häufig als Christ, also dass Christen sowas glauben, aber das gibt dem Teufel eine Stellung, die er nicht hat. Es gibt keinen, der so ist wie Gott, mit den Eigenschaften und der Machtfülle und so weiter. Damit gibt man dem Teufel eigentlich zu viel Raum, zu viel Ehre und auch zu viel Bedeutung, sag ich mal so. Das fällt dir auf, dass in der Bibel über den Teufel gar nicht so viel gesagt wird, außer dass es ihn gibt und dass er in manchen konkreten Fällen beschrieben wird, wie er versucht irgendwie Scheiße zu bauen, sag ich jetzt mal so. Ich weiß noch, wie ich früher mal gedacht habe, einfach so, dass der Teufel meine Gedanken lesen könnte. Ich dachte, okay, der Teufel kann mir ins Herz gucken und sieht genau, wo meine Schwächen sind, und dann kann er darauf eingehen. Mhm. Und da hat zu mir ein älterer Christ gesagt, wie kommst du auf die Idee? Wie kommst du darauf, dass der Teufel dir ins Herz gucken kann? Und dann habe ich so, naja, da ist ja ein Geistwesen und so. Aber stimmt, das ist eigentlich... ist völlig ausgedacht. Ich glaube, was beim Teufel häufig passiert, ist, dass, weil vieles in der Bibel so diffus gesagt wird, dass man irgendwelche Vorstellungen von anders her nimmt und die da einträgt. Also das klassische Bild vom Teufel mit dem Pferdefuß, was man jetzt...
Hörnern.
Und den Hörnern und so, was man zum Beispiel in mittelalterlichen Bildern oder so findet. Da hat man einfach gewisse Sagengestalten aus der Antike genommen. Pan zum Beispiel, das war so einer mit Pferdefuß, und hat gesagt, ja, der Teufel ist vielleicht so wie der. Und hat sozusagen... also diese Bilder benutzt, um das auszumalen. Und da muss man aufpassen, dass man sozusagen nicht mehr über den Teufel sagt, als das, was die Bibel sagt. Und tatsächlich ist der Teufel, also Gott ist allmächtig und allwissend, und Gott kann mir ins Herz gucken und Gott ist allgegenwärtig. Der Teufel noch lange nicht.
Ich habe mal was ganz Hilfreiches dazu gelesen bei C.S. Lewis. Der spielt im Englischen mit dem Wort Superstition. Also das deutsche Wort dafür ist ja Aberglaube. Ja. Und wenn man guckt, was das eigentlich ursprünglich bedeutet, Superstition ist ein bisschen so außer sich stehen, über sich stehen.
Ja.
Also im Grunde Sachen auch zu übertreiben.
Ja.
Und im Grunde, sagt er, viele Christen machen die haben das Problem, dass sie den Teufel einfach es damit übertreiben. Dass sie ihm viel zu viel Raum geben und viel zu viel zugestehen, was der alles kann und macht. Und hinter jeder Ecke lauert der Teufel. Und immer wenn was in der Gemeinde schief läuft, ist es der Teufel. Und immer wenn ich nicht so produktiv bin, wie ich sein sollte, und prokrastiniere, es ist natürlich der Teufel. Und also Superstition, Aberglaube, man schreibt ihm viel zu viel zu. Und dann sagt er, es gibt aber noch was anderes. Und dann macht er so ein Wortspiel, es gibt Substition auf Englisch. Also so im Grunde eine Art Untertreibung. Und das heißt, dass Leute dann sagen, ja, also das ist doch alles nur eine Legende mit dem Teufel und alles Übertreibung im Mittelalter und Märchen. Also es gibt ihn, glaube ich, gar nicht. Und er sagt, das sind eigentlich immer die Extreme, in die Menschen pendeln, wenn sie über den Teufel nachdenken. Entweder man traut ihm alles zu und er kann alles, oder es gibt ihn nicht. Und Lewis sagt, der Teufel ist eigentlich mit beidem gleichermaßen zufrieden, mit beiden
Ergebnissen. Genau, weil in beiden Fällen dann das machen kann, was er machen will, und nicht erkannt wird. Ich weiß noch, wo mich das auch mal gestört hat, dass der Teufel so als der sozusagen gleichwertige böse Gegenspieler von Gott dargestellt wurde. Da hat mal so ein Pastor erzählt, dass er gelesen hat von einem Satanisten, der also betet, dass christliche Ehen kaputt gehen. Und das hat dieser Pastor also uns als Gemeinde erzählt und hat gesagt, so, und jetzt müssen wir dagegen beten. So. Also, und da habe ich gedacht, was ist das denn für eine Vorstellung? Also Gott und Teufel so als zwei gleichwertige Gegner, und wer am meisten angefeuert wird, der gewinnt. Mhm. Oder oder vielleicht sogar als zwei Luftballons und wer am meisten Gebete reinpustet, also dann ist, okay, hängt's doch an uns. Und ich war, also zum Beispiel, ich habe das früher gerne gelesen von Frank Peretti. Kennst du diese Bücher? Die Finsternis das dieser Welt?
Überhaupt nichts, nee.
Also da hast du echt was verpasst. Super spannende Bücher. Also sind zwei Bücher, die gehen um so eine amerikanische Gemeinde, die eben ihre Probleme haben. Und dann wird immer umgeschaltet auf die himmlische Welt. Und da siehst du dann, wie die Dämonen und die Engel sozusagen der Guten und der Bösen miteinander kämpfen. Und je nachdem, wie unten gebetet wird, okay, wird eine Seite stärker. Super spannend. Ich habe das wirklich gerne gelesen. Aber das theologisch, du darfst das halt nicht ernst nehmen. Ne? Es gab dann auch viele Christen, die sagten, also Amy Grant hat damals gesagt, das hat ihr Gebetsleben revolutioniert. Und da habe ich gedacht, das ist ja völlig unbiblisch. Auch da merkt man auch sehr deutlich, die Dämonen, die sehen auch aus wie aus so Fantasy-Filmen. Ja, und die, also die Vorstellungen sind eher aus der Fantasy-Welt übernommen als aus der Bibel.
Ich weiß nicht, ob wir uns einfach mal ein paar, also wenn wir gerade sagen. Ja,
das ist immer gut, immer ein paar positive Beispiele und nicht hier irgendwelche.
Nee, ob wir mal in die Bibel tatsächlich selber, ja, reingucken, gucken, was sagt eigentlich die Bibel. Auch da, wir hatten das ja beim Thema Taufe schon mal, dass wir gesagt haben, ist eigentlich cool, mal bibleserver.com aufzuschlagen. Ja. Und das kann man bei dem Thema auch gut machen. Einfach mal Teufel und Satan eingeben und mal gucken, was das so ausspuckt. Und was man so findet, ist tatsächlich, dass im Alten Testament sehr wenig ist. Also es gibt wenige Stellen im Alten Testament.
Ja, spannend ist die Stelle mit der Versuchung in Genesis 3 mit der Schlange.
Wollen wir über die mal reden?
Ja, weil also die wird ja traditionell auch so ausgelegt, dass es der Teufel ist, der hier Adam und Eva zu Fall bringt. Aber es steht nie der Teufel. Ne? Es steht immer nur die Schlange.
Ja.
Ja, bitte, komm.
Nein. Ich habe letztens
die mal. Die Hörer wünschen sich, dass wir uns mehr streiten.
Ja, ich habe letztens mal einen anderen Podcast gehört und da sagte, dann hat sich jemand groß drüber aufgeregt, dass man ja nie in Genesis 3, da, wo die Schlange Adam und Eva versucht, da darf man doch nicht den Teufel hintersehen, dass. Das gibt's in der Bibel nicht, dass der Teufel mit der Schlange identifiziert wird. Also Quatsch und Quatsch und Quatsch.
Ja, da würde ich wieder sprechen.
Aber es steht in der Offenbarung. Das wird der Teufel die alte Schlange genannt.
Genau, also das, es stimmt, dass in Genesis 3 ist, da steht die Schlange und nicht der, genau, Teufel oder der Satan. Das ist richtig. Warum ich es berechtigt finde, das zu übertragen, ist, dass die Vorgehensweise, die hier beschrieben wird, dem entspricht, was man später vom Teufel hört. Und dass der Teufel eben an anderer Stelle als die alte, also mit der Schlange gleichgesetzt wird.
Ja.
Und deswegen finde ich es an der Stelle auch berechtigt.
Mhm.
Ja.
Und deswegen finde ich schon mal, also die letzte Frage von unserer Zuhörerin war ja, oder Zuhörer, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, ist der Teufel vernichtbar? Und da gibt es ja schon gleich eine Prophezeiung, die finde ich richtig super. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, wenn ihr das einfach mal nachliest, die Geschichte, wo Adam und Eva versucht werden von der Schlange und dann die Frucht essen. Die
Versuchungsgeschichte ist super.
Die ist schon, das wäre auch mein eigenes Thema fast. Aber am Ende geht ja alles den Bach runter. Das ist ja im Grunde eine Katastrophe, in der das endet. Und dann gibt es aber noch eine Verheißung, noch ein Versprechen, das Gott Eva mitgibt und sagt, eines Tages wird dein Nachkomme dem Nachkommen der Schlange, glaube ich, heißt es, den Kopf zertreten. Und
genau, er wird ihr in die Ferse stechen und umgekehrt. Ja, der Witz ist, da steht nicht nur Nachkomme, da steht Same. Der Same der Frau. Ja. Also, und das ist ja, da muss man ja irgendwie, wenn man im Bio ein bisschen aufgepasst hat, muss man ja ein bisschen stocken und sagen, hä, das ist ja ungewöhnlich, was für ein Same der Frau. Also, was soll das denn für einer sein? Ja, also, Same kommt immer vom Vater. Also, das hört sich an nach einem, der keinen Vater hat, sag ich jetzt mal so. Ja, und genau der ist es dann auch.
Wer ist denn einer in der Bibel, der keinen Vater hat?
Ja, Jesus. Also okay. Jesus wird ohne Vater, ohne Einwirkung eines Vaters geboren. In Jesus erfüllt sich diese Prophezeiung. Und das ist so cool, dass das ganz am Anfang, als alles den Bach runtergeht, den ersten Menschen wird schon gesagt, und da wird einer kommen. Und die Beschreibung passt nur auf Jesus. Und der wird dem Teufel, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Die wird ihn in die Ferse stechen, also die wird ihn angreifen und wird versuchen, ihn zu verletzen. Aber er wird ihr den Kopf zertreten.
Ja.
Also die Reformatoren haben das Proto-Evangelium genannt. Ganz am Anfang, direkt nach dem Fall, wird schon gesagt, das Happy End, es kommt einer und der wird das Happy End herbeiführen.
Und mitten in diesem ganzen Mist, der da so passiert und sagt Gott, aber eines Tages.
Also die Sache, von daher ist diese Frage, der Teufel wird vernichtet, er ist schon besiegt. Durch das, was Jesus gemacht hat, ist die Macht des Teufels gebrochen. Und was er jetzt noch tun kann, ist versuchen, Verwirrung zu stiften. Und die endgültige Vernichtung kommt noch. Das ist das, was du vorhin sagtest, aus der Offenbarung, dass er in den Feuersee geworfen wird. Also auch das Ende steht schon fest. Aber die Schlacht, die hat jemand anders schon gewonnen.
Wenn ihr uns hier zuhört, gibt es am Anfang immer so eine Melodie, die am Anfang unserer Folgen immer kommt. Und das ist tatsächlich von
einem Weihnachtslied.
Von einem Weihnachtslied. Und das heißt:
Kommt und lasst uns Christum ehren.
Genau.
Ich liebe dieses Lied.
Von Paul Gerhardt, ein altes, cooles Lied. Und da gibt es eine Strophe, die heißt:
Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen, bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllenreich. Ja. Also zu Weihnachten singen wir schon von der Vernichtung des Teufels, die durch dieses Baby passiert ist.
Das ist super. Ich hatte tatsächlich, als ich meinen Begrüßungsgottesdienst hatte in Hamburg jetzt, da, als ich angefangen habe, da vor einem halben Jahr, war Genesis 3 Predigtext. Und habe darüber geredet und die Organistin hat geschaltet und hat als quasi Nachspiel nach der Predigt erstmal kommt und lasst uns Christum ehren als Vorspiel fürs nächste Lied eingebaut. Das war super.
Du hast aber noch mehr Stellen.
Genau.
Bevor wir jetzt hier Genesis 3 im Einzelnen auslegen, das finde ich auch sehr reizvoll, aber du hast dich ja wieder vorbereitet, Malte. Sehr gut.
Ein bisschen. Sacharja 3 habe ich, weil die finde ich auch echt, das heißt super, aber ich finde, da wird viel deutlich. Ich lese die vielleicht einmal vor, weil die nicht so geläufig ist. Die Geschichte von eben, die mag man auch kennen, aber Sacharja 3, da denken viele, was ist denn da? Ich lese mal vor. Und er ließ mich sehen den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen: Tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm: Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir, und lass dir Feierkleider anziehen.
Genau, und das ist dieses Wirken ist es, was diesem Verkläger das Maul stopft. Ja?
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also, wer ist der Teufel hier sozusagen? Er ist jemand, der uns sozusagen vor Gott verklagt. Das ist das Bild. Also,
genau, ich glaube, das, was hier über das Wirken des Teufels gesagt wird und was man auch an anderer Stelle findet, zum Beispiel bei Hiob, da am Anfang ist, dass der Teufel versucht, das, was Gott getan hat, nämlich uns die Stellung eines Kindes bei Gott zu geben, kaputt zu machen, indem er hingeht und erzählt, was ich alles Böses gemacht habe. Und so Gott sagt hier, der Knut, mit dem ist nichts los. So, und sozusagen meine Sünden alle aufzählt. Das wird an der Stelle deutlich gesagt. Das kommt noch an anderen Stellen. Offenbarung 12 ist es. Da wird der Teufel auch noch als Verkläger der Brüder und Schwestern bezeichnet, der auch das macht und der dann gestürzt wird. Also der Teufel versucht, das, was Gott getan hat, in Schmutz zu ziehen. Und ich finde es auch nicht falsch, darüber nachzudenken, ob er das vielleicht nicht nur bei Gott macht, sondern auch bei mir und zwischen uns. Ja, also, dass er mir sagt, der Malte, das ist doch kein richtiger Christ. Guck mal, was er da wieder gemacht hat. Also der Teufel redet schlecht über die Brüder und Schwestern. Und redet vielleicht auch zu mir schlecht über mich und sagt, ja, guck dich doch mal an, mit dir ist nichts los, du bist kein Christ und so weiter und so weiter.
Ich finde, das passt auch das griechische Wort für den Teufel ganz gut zu, der Diabolos.
Ja.
Das Diabolische, das kennt man ja im Deutschen, das Wort, ist ja im Grunde der Durcheinanderbringer, der alles durcheinander wirft und der im Grunde alles durcheinander bringt und auch in meinem Kopf durcheinander bringt, dass ich im Grunde nicht mehr sehe, wie Gott eigentlich zu mir steht, sondern eigentlich meine Sünde hauptsächlich sehe.
Genau.
Und dass der Teufel jemand ist, der daran seine Freude hat, weil ich da nicht mehr Gott sehe, sondern meine Sünde.
Ich finde auch noch interessant, jetzt muss ich überlegen, wo das ist. Ich glaube, Lukas 22, es stehen zwei Geschichten in so einem engen Kontext, dass ich mich frage, ob es da einen Zusammenhang gibt. Nämlich, dass die Jünger untereinander darüber nachdenken, wer unter ihnen der Größte ist. Das ist das Thema, was sie brennend interessiert. Wer ist hier der, also jetzt nicht Jesus, sondern wer von den Jüngern, welches ist der beste Jünger? Und dann sagt Jesus in diese Situation hinein, sagt er, der Satan versucht euch zu sieben wie Weizen. Also und das finde ich auch naheliegend, dass diese Frage unter Christen, wer ist hier der Tollste? Ja? Aber das, wer ist der Tollste? Dass diese Frage nicht von Gott kommt. Das ist so eine richtige, also das passt auch in dieses Klassische, dass dem Teufel um Hochmut geht und er uns mit Hochmut anstecken will. Also der Teufel versucht uns durcheinander zu bringen und von dem Eigentlichen abzulenken.
Aber es geht ja noch weiter, diese Geschichte bei Zacharja.
Entschuldigung, ja, ich bin hier.
Nee, aber das finde ich einfach genial. Auf einmal taucht da jemand auf, während der Satan den Yeshua da verklagt, und zwar der Engel des Herrn. Und es ist schon eine Sache, über die man stolpern kann. Also es gibt da so Theorien zu, das ist vielleicht nicht hundertprozentig beweisbar, aber mich überzeugt das, dass es in der Bibel ja manchmal einfach Engel gibt und auch Engel vom Herrn, und manchmal erscheint der Engel des Herrn mit ganz bestimmten Artikel, der Engel des Herrn. Und viele Christen über Jahrtausende haben das immer so gelesen, dass das im Grunde schon Christus selbst ist, der da in Erscheinung tritt. Und das passt irgendwie auch total in diese Geschichte. Also da ist der Thron Gottes und der Satan ist da und trägt all die Sünden vor, die der Yeshua begangen hat, die ich begangen habe sicherlich. Und dann kommt Jesus und stopft dem das Maul. Oder der Engel des Herrn. Ne? Und sagt, schweig, oder der Herr schelte dich. Genau. Denn dieser ist ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist.
Ja, und der Yeshua heißt ja wie Jesus.
Ups, was, Zufall? Und dann gibt es dieses Bild von den Kleidern, das finde ich auch so super. Also dann, dass wir sozusagen Klamotten angezogen bekommen vor Gott und dass wir dadurch gerecht dastehen. Also, ja.
Genau, die äußere Gerechtigkeit Christi kriegen wir angezogen.
Einfach super. Ja, wie machen wir weiter?
Hast du noch Sachen auf deinem Zettel?
Ich habe noch Sachen auf meinem Zettel. Ich finde das, immer spannend, das bei Luther nochmal drüber zu reden.
Achso, die Bibelstellen sind wir durch.
Aber wir könnten noch über ein paar, 1. Johannes 3, 8 kann ich nochmal vorlesen.
Bitte.
Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Deine Spontanauslegung oder?
Nee, da fällt mir jetzt, da bin ich jetzt doch abgelenkt durch das, was du vorhin mit den Reformatoren gesagt hast. Was ich wichtig finde, auch gerade bei Luther, ist, dass Luther den Teufel so ernst nimmt, dass er sagt, der Teufel ist so mächtig, dass wir keine Chance haben gegen den. Also wir, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Das ist die klassische Stelle in dem Reformationslied, ein feste Burg. Gegenüber dem Teufel sind wir die Loser. Aber so wie wir dem Teufel völlig unterlegen sind, ist er Christus völlig unterlegen und der kämpft für uns. Er streitet für uns, der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Weißt du, wer der ist? Das ist Jesus Christ. Und dieses dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also als Christ gucke ich nicht den Teufel überheblich an und denke, hey, du Kleiner, du kannst mir nichts. Ja, sondern ich bin da, das ist der Bulli auf dem Schulhof, der mich immer verprügelt und ich habe keine Chance. Aber mein großer Bruder, wenn der kommt und wenn der bei mir ist, das ist sozusagen der Punkt, der zerstört diese Werke. An dem muss man sich festhalten. So redet auch die Bibel vom Teufel, die konzentriert sich nicht auf ihn, sondern die konzentriert sich auf den, der ihn schlägt. Und so, das ist, glaube ich, eine gute christliche Perspektive, dass man das über Jesus weiß, dass er die Werke des Teufels zerstört. An denen hält man sich fest. Ja. Denn für den ist das jetzt nicht leicht, sag ich mal. Das ist Jesus auch schwer gefallen. Das hat ihn Blut und sein Leben gekostet, aber er hat es geschafft. Ja? Also er hat diesen Sieg bereits errungen. Der ist schon geschehen.
Es gibt ja, wenn man darüber redet, was ist eigentlich am Kreuz passiert, gibt es ja verschiedene Sachen, die da passiert sind am Kreuz. Und eine Sache, die auch wichtig ist, über die wir, glaube ich, auch häufig hier reden bei uns im Podcast, ist, dass Jesus uns mit Gott versöhnt hat am Kreuz. Aber er hat ja noch mehr getan als das. Und eine Sache, wovon Luther auch häufig redet, ist, dass er verschiedene Sachen besiegt hat. Den Teufel, den Tod, die Hölle, die Sünde, genau. Ich finde einfach die Stelle im kleinen Katechismus so super, wo Luther das noch einmal zusammenfasst. Was heißt das eigentlich an Jesus glauben? Ich lese mal das vor. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren.
Sei mein Herr.
Sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Und nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben.
Ja, jetzt liest auch zu Ende. Auf dass ich
Das habe ich nicht mehr abgedruckt hier.
Ach, ich kann es nicht auswendig. Auf dass ich sein Eigen sei und unter ihm lebe, in seinem Reich in ewiger Herrlichkeit, Seligkeit und Freudigkeit, das ist gewisslich wahr. Also das ist auch, das ist das, was Jesus gemacht, das ist das Ziel, zu dem er uns bringt. Und das findet der Teufel scheiße und versucht da reinzugrätschen, aber also er legt sich ja nicht mit uns an, sondern er legt sich mit dem Sohn Gottes an und der ist der Zerstörer seiner Werke.
Ja. Manchmal, wenn ich nicht so gut bin drin, meine Predigten vorzubereiten, kann man sich nochmal Luther-Predigten anhören. Es gibt ja vor allem die Predigtreihe 1 bei uns, da sind immer die Evangelien durch und da findet man online auch super die Luther-Auslegung dazu. Und irgendwann ging es mal um die, ich glaube, die Heilung des Taubstummen. Da habe ich mir die Luther-Predigt dazu mal angeguckt und der liest das alles als Kampf gegen den Teufel. Also sozusagen in dem Moment, wo Jesus hier die Krankheit besiegt, schlägt er wieder dem Teufel die Schnippe und sozusagen nimmt dem Teufel die Macht. Also bei Luther ist das schon echt auch ein Thema. Man kann das gar nicht...
Nee, das ist ein großes Thema. Also Luther war da sehr geprägt von den Angriffen des Teufels.
Es gibt ja manchmal auch die Vorstellung, ja, im Mittelalter glaubten die Leute an den Teufel und Luther hat dann entdeckt, davor braucht man gar kein Amt zu haben, weil Teufel ist doch nur eine Märchengestalt.
Ja, also das ist nicht die lutherische Position. Luther hat viel mehr mit dem Teufel gerechnet, als wir beide das machen.
Natürlich,
also
das muss man ehrlich so sagen.
Wie gesagt, dieses und wenn die Welt voll Teufel wäre, das war eigentlich Luthers Blick. Nur Luther hatte eine andere Perspektive, dass er nicht darauf geguckt hat, sondern auf das, was Christus getan hat. Es gibt zwei schöne Teufelsgeschichten von Luther. Also die eine, die man so über ihn erzählt, ob die stimmt, aber Luther erzählt sie so und was dann zum Ausdruck kommt, Luther sagt, dass der Teufel durch Wittenberg geht und an die Türen klopft und sagt, wohnt hier Martin Luther, ja, also er will kommen und will sozusagen sein Eigentum einfordern, weil der Luther hat ja so viel Scheiße gebaut, dass er dem Teufel gehört, also der Teufel läuft rum und sucht, wen er verschlingen könnte. Und als er an die Tür von Luther kommt und da klopft, macht Luther oben die Tür auf und brüllt runter, nein, hier wohnt Jesus Christus. Und da klemmt der Teufel seinen Schwanz ein und verschwindet. Also auch darin wird, in dieser kurzen Geschichte wird ja lutherische Theologie deutlich. Also Jesus Christus gehört das jetzt hier und dagegen hat er keine Chance. Und die andere, die ich sehr liebe, aus einer Osterpredigt, die ja früher sehr drastisch auch oft gemacht wurden, also weil es gehörte zur Tradition mindestens in der Osterpredigt sollten die Leute lachen. Das gehörte dazu, das Osterlachen der Kirchen, der Tod war besiegt, das war der Tag des Lachens. Und dann wurden auch derbe und zum Teil unflätige Geschichten erzählt, Hauptsache die Leute lachten. Und Luther in dieser Tradition beschreibt das Sterben und die Höllenfahrt Christi, also dass Jesus in die Unterwelt geht, 3 Tage, beschreibt er so, dass in der Hölle der Teufel sitzt als ein riesiges, gefräßiges Monster. Und jeder, der stirbt, kommt da runter und wird von ihm gefressen. Und je sündiger der war, desto besser schmeckt er dem Teufel. Ja, also, und die kommen da alle an, weil Sünder sind sie alle und der Teufel frisst die alle. Und als Jesus stirbt, geht er eben auch den Weg eines jeden Menschen, ja, und kommt da runter und der Teufel in seiner Gier frisst ihn auch. Ja, der guckt da gar nicht, wen er da sich zwischen die Zähne packt, das merkt er erst, als er ihn runtergeschluckt hat, weil der schmeckt anders. Ja, der schmeckt eben nicht so wie die anderen. Der ist halt sündlos. Und das ist total eklig für den Teufel. Und der Teufel hat jetzt diese Sache da im Bauch, die ihm gar nicht gut tut. Und ihm wird ganz übel. Und dann muss er kotzen und spuckt Jesus wieder aus. Aber ihm ist so schlecht, dass er alle wieder ausspuckt. Alle. Er muss alle freigeben, um Jesu Willen. So beschreibt Luther, wie um Jesu Willen alle befreit werden. Das ist eine super Geschichte.
Das ist ein guter Schlusspunkt.
Alles klar, und irgendwann.
Ich finde, besser wird's nicht.
Gut, irgendwann gucken wir uns dann nochmal Genesis 3 an und vergleichen es mit der Versuchung Jesu. Ich finde, die beiden Geschichten, haben so viel gemeinsam. Der Teufel versucht Adam und Eva und ist erfolgreich. Der Teufel versucht den zweiten Adam, Jesus Christus, mit einer ganz ähnlichen Strategie und der zerstört die Werke des Teufels.
Von mir, Sarah.
Das machen wir dann mal später.
Ja. Gerne. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bei uns meldet und sagt, das hat mich nicht so überzeugt oder das hat mich überzeugt. Schreibt uns einfach eine E-Mail, tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE, oder folgt uns auf Facebook und Twitter. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und in dem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Mit Respekt vor dem Teufel, aber mit einem schönen Osterlochen.
Ach, mit Blick auf den, der die Werke des Teufels zerstört.
Genau.
Amen.
Amen. Ciao.